Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de.
Hallo, heute haben wir das erste Interview für euch. Das Interview haben wir vor etwas über einem Monat mit Marc Ritter geführt.
Ja, also fange ich mal einfach an mit meinem Podcast. Das ist der ganz einfach Leben-Podcast, der jetzt, ich weiß gar nicht, in Folge 22 erst raus ist. Und da erzähle ich vor allem über mein Leben natürlich, weil es ein Personal-Podcast ist, aber durch mein Leben zieht sich halt das Thema Minimalismus und Vereinfachung seit einigen Jahren, um genau zu sein, so 2005, 2006 hat es bei mir angefangen, zieht sich durch. Wobei ich bei ganz vielen Punkten zum Thema Minimalismus schon so weit bin, dass ich sage, da bin ich an dem Punkt angekommen, wo es eigentlich nicht mehr für mich weitergehen muss, wo ich an einem Punkt angekommen bin, wo ich sage, so ist eigentlich optimal, beziehungsweise ich habe auch eine eher radikale Phase durchgemacht, kann ich gleich vielleicht gerne was zu erzählen. Mhm. Ja, und in dem Podcast erzähle ich halt in regelmäßigen Folgen so aus meinem Leben. Und da zieht sich das Thema Minimalismus halt wie der rote Faden so ein bisschen durch, aber auch nicht nur.
Okay. Du sagtest gerade, dass du das eben halt mit dem Minimalismus und dem einfachen Leben schon sehr, sehr lange machst, Marc. Ja, wie bist du dazu gekommen? Beziehungsweise was fasziniert dich daran?
Muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe nach der Schule, wie jeder auch, halt nochmal Schule gemacht, Abitur habe ich dann gemacht und habe dann angefangen zu studieren. Und bin dann so 2005, 2006 in das reingekommen, was viele Studenten haben, nämlich eine existenzielle Krise mitten im Studium, wo man sagt, ich weiß nicht, ob ich weiterkomme und mir viele Sachen komplett über den Kopf gewachsen sind. Mhm. Da muss man dazu sagen, ich war damals in der Phase, wo ich noch nicht lange eine eigene Wohnung hatte und da kam halt einiges dazu. In meiner Wohnung herrscht das absolute Chaos. Das heißt, mir wuchs das Studium über den Kopf ein Stück weit, aber auch die ganze Situation zu Hause mit dem völligen Chaos. Ich hatte keine Struktur mehr fürs Lernen, für Ordnung. Die Wohnung sah halt aus, die Küche, die Klamotten, meine Finanzen waren komplett ungeordnet. Ich habe teilweise nächtelang wachgelegen und habe nicht gewusst, wie ich jetzt Studium, Nebenjob, Wohnung, die ganze Organisation des normalen Lebens irgendwie hinkriege, halt in meinem Anspruch. Also es war jetzt nicht so, dass ich komplett verwahrlost wäre in der Zeit, aber war halt eine große Diskrepanz zwischen dem, wie ich mein Leben eigentlich führen wollte, nämlich schön, klar, strukturiert, gezielt, und der Realität. Und dann war mir im Studium irgendwann klar, es muss jetzt irgendwas passieren. Und dann hatte ich den glücklichen Umstand, dass ich auf ein Seminar getroffen bin zum Thema Zeitmanagement. Bei einer Professorin, die das extrem gut gemacht hat, weil sie einfach das selbst gelebt hat. Also diese Schlüsselsituation war einfach, ich habe in diesem Seminar gesessen mit, glaube ich, 6 oder 7 anderen Studenten und ich war ein bisschen früher da und die Professorin kam rein, setzte sich hin, begrüßte mich und 2 andere, die schon irgendwie da waren und fing dann an, ihren Aktenordner, ihren persönlichen Aktenordner von zu Hause aufzuräumen und erzählte auch sofort, warum, weil sie halt kleine Pausen nutzt und kleine Leerläufe, um halt Sachen zu ordnen und aufzuräumen. Fand ich extrem cool, diesen Gedanken. Mhm. Das Seminar ging eigentlich darum, ganz konkret Probleme, die man gerade hat, zu lösen. Und die meisten anderen sagten halt so, ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit und komme nicht damit klar oder habe irgendwelche anderen großen, komplexen Probleme. Und für mich war damals einfach der wichtigste Punkt, meine Wohnung sieht aus wie Sau, ich kann da keinen reinlassen, was kann ich tun? So, erstmal ein bisschen belächelt und gelacht worden für die Geschichte, aber das Seminar ging halt dann darum, wie man sich kleine Ziele setzt und auch Sachen vereinfacht und aussortiert.
War das mehr so ein Zeitmanagement für Studenten oder wie sah das genau aus?
Das war relativ offen gehalten. Das fand ich sehr gut. Sie hat sich halt wirklich auf unsere Problemlage eingelassen und hat nicht pauschal irgendwas vorgegeben. Also es war halt schon auch dieser typische Kreis, wie sieht dein Leben aus, womit verbringst du die meiste Zeit? Viel geht für Arbeit, Studium und privat drauf und wie verteilt sich das? Und wo kann man da vielleicht was anders optimieren? Das war auch dabei. Aber im Wesentlichen konnte jeder so an seinem Problem arbeiten Und für mich hat sich dann rauskristallisiert, dass ich halt radikal vereinfachen muss und vieles abschaffen muss. Und dass ich dadurch dann einmal in der Wohnung Platz schaffe und Ordnung schaffe, aber gleichzeitig sich das bei mir auch so auswirkt, dass ich Ordnung im Kopf bekomme und sehr strukturiert werde. Und ja, das war so das Schlüsselerlebnis, wie ich so zu dem Thema gekommen bin, zum vereinfachen Minimalismus.
Okay.
Genau. Und ab da habe ich angefangen, sehr radikal mein Leben umzustellen. Ich habe sehr viel bei eBay verkauft. Ich glaube, ein Jahr lang am Stück habe ich nur Sachen bei eBay rausgehauen, die ich nicht mehr haben wollte. Ich habe gerade noch mal ein paar Fotos aus meiner alten Wohnung mir angeschaut, in der Vorbereitung auf den Podcast jetzt, und habe Sachen gesehen, die ich schon heute total vergessen hatte. Also ich bin früher, ganz, ganz früh als Kind, gerne Schlittschuh gelaufen mit Eishockeysachen und hatte die ganzen Klamotten noch im Keller liegen zum Beispiel. Oder da komme ich gleich nochmal zu, riesengroße Tropfkerzen, was das ist, erzähle ich gerne mal. Da gibt es eine schöne Geschichte zu. Und da habe ich angefangen, Sachen loszuwerden. Das endete dann damit, dass ich als letztes nach einem Jahr sogar die Regale in meinem Keller dann bei eBay verkauft habe und habe die abholen lassen. Und dann war der Keller komplett leer. Und das war eine super Befreiung, weil ich mich auf einmal wirklich auch körperlich leichter gefühlt habe. So, und auch leichter durchs Leben gegangen bin. Das klingt ein bisschen esoterisch vielleicht. Ist aber einfach so. Man fühlt sich tatsächlich leichter, wenn man weniger Krams um sich herum hat, um den man sich kümmern muss. Das war so meine Erkenntnis.
Gerade das mit dem Keller kenne ich auch. Also ich habe da relativ wenig drin. Und das finde ich auch sehr, sehr befreiend, dass da eben halt nicht noch ein Haufen Mist schlummert.
Ich finde es ziemlich interessant, dass du jetzt sagst, dass das so die Initialzündung war. Gibt es denn ein spezielles System, was du jetzt weiter verfolgst? Ich meine, da gibt es ja so Ansätze wie, weiß ich nicht, Getting Things Done oder solche Geschichten oder Sachen, die du bis heute dann beibehalten hast. Oder hast du jetzt so dein eigenes System damit dann gefunden?
Also was mich stark beeinflusst hat, war das Buch Simplify Your Life. Das habe ich in der Zeit gelesen, als ich im Studium ein längeres Praktikum in der Schuldnerberatung gemacht habe, wo es ja dann auch ums Thema Geld und Ordnung und Einnahmen, Ausgaben ganz stark geht. Und ich erzähle das ja auch in einer Podcast-Folge. Also der Anleiter, bei dem ich damals war, hatte das auch zufällig gelesen zu dem Zeitpunkt, sagte, das sind alles nur Binsenweisheiten, die da drin stehen. Aber ganz, ganz viele Binsenweisheiten daraus funktionieren wunderbar und funktionieren heute noch für mich, zum Beispiel, dass man sagt, wenn ich irgendwas aufräume, dann räume ich halt eine Einheit komplett leer. So Küche ist so das Standardbeispiel bei mir. Dann räume ich wirklich einen Schrank komplett leer, gucke, was kann davon weg, mache das, was ich da ausgeräumt habe, schön, putze das nochmal, repariere das vielleicht unter Umständen und räume es dann wieder rein, weil Sachen, die schön sind, mit denen, die lässt man nicht vermüllen. So ein neues Auto, was man sich vielleicht gekauft hat und das gerade neu ist, das behandelt man auch anders als irgendwie eine alte Schrottkiste, die dann ruhig vermüllen kann vielleicht. Das ist so eine psychologische Geschichte.
Also das Buch habe ich selber auch gelesen, das hat mich auch ziemlich beeinflusst. Ich würde das auch eher wie so eine Toolbox sehen. Also du kriegst halt wahnsinnig viele Anregungen und einfach Sachen, wo du sagst, okay, könnte man mal probieren, die nimmt man sich und schaut halt, ob es für einen selber dann funktioniert. Also das hat mir schon echt auch viel, viel gegeben. Ich finde die Struktur auch ganz gut, dass man so dadurch gewisse Ebenen durchläuft. Also von so Basics wie Ausmisten über Beziehung zu anderen Menschen und dass es halt nicht nur dieses reine Reduzieren und Aufräumen ist, sondern einfach noch viel, viel mehr bringt.
Ja, wobei ganz viele Sachen, also ich könnte jetzt gar nicht mehr die ganzen Tools benennen, also mir fiel gerade diese 4-Quadranten-Methode, gab es da irgendwie zum Aufräumen, aber das Schöne ist, dass wenn man es einübt und so ein bisschen durchzieht, dass sich das dann verselbstständigt und ich weiß heute gar nicht mehr, wo ich die einzelnen Prinzipien, nach denen ich lebe oder nach denen ich ordne, irgendwo her habe. Ich weiß halt, ich habe eine relativ radikale Phase durchgemacht, wo ich auf Null und auch in den Minusbereich runtergegangen bin. Also ich habe dann zum Beispiel meinen Schreibtisch, der riesengroß war, ersetzt durch einen Pappschreibtisch. So, da gab es damals eine Berliner Firma, die für relativ bezahlbares Geld einen riesengroßen Schreibtisch dir geliefert hat, aber halt aus Pappkarton, den du locker mit einer Hand hochheben konntest. Also ich habe auch zugesehen, dass ich halt leichter werde in allem, was ich habe. Damit, wenn ich irgendwann mal umziehen sollte, so war damals mein Gedanke, dass das auch möglichst einfach geht. So. ja, und habe halt viele Pappmöbel damals gekauft und Holzmöbel rausgeworfen. Bücherregale habe ich rausgeworfen, nachdem ich die Bücher dann auch aussortiert hatte, die man halt dann nicht mehr liest. Genau.
Das ist ja interessant. Also was ich immer merke ist, wenn man so dieses Thema Minimalismus anspricht, so sei es im Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis, dann bekommt man sehr geteilte Reaktionen darauf. Die einen sehen das so als Phase, die anderen sehen, dass sich was bewegt hat bei dem eigenen Leben. Wie war das denn bei dir? Wie hat denn so dein Umfeld auf deinen Wandel reagiert?
Sehr unterschiedlich. Also meine Eltern zum Beispiel haben es mit Interesse beobachtet und mein Vater hat es dann damals sogar ein Stück weit übernommen, hat auch seinen Keller ausgemistet. Leider am Anfang hat er es dadurch gemacht, dass er mir erstmal meine ganzen Sachen aus Kinderzeiten gegeben hat.
Okay.
Dann war sein Keller halb leer und meiner war wieder halb voll. Und dann auch noch, das ist so ein anderes Problem, halt mit emotionalen Sachen belastet, was dann nochmal schwieriger ist auszusortieren, Sachen, an die man... Ja, an denen man emotional hängt, die sortiert man nicht ganz so schnell aus. Mhm. Also der war recht begeistert von der ganzen Geschichte und ist darüber dann zum Flohmarkten gekommen und ist heute noch aktiv am Flohmarkten und am Sachen verkaufen. Leider nicht so stark reduziert, sondern eher dann wieder draufgelegt. Naja, das ist eine andere Geschichte. Es gibt aber auch Leute, die dich ganz offen anfeinden. Das habe ich auch erlebt. Ich habe damals in der Zeit meine Freundin kennengelernt, mit der ich heute noch sehr glücklich zusammen bin und die ganzen Phasen auch durchlebt hat und zum Teil dann auch ertragen hat. Und die hatte eine gute Freundin und wir saßen abends auf einer Party bei mir und dann kam halt auch das Thema Vereinfachung zur Sprache, weil das halt gerade bei mir aktuell war. Und ich hatte halt ein paar Tage vorher mit meinem Vater darüber gesprochen, dass ich die Tropfkerze, ich weiß nicht, ob Tropfkerze ein Begriff ist.
Mhm. Dass, mir schon, ja.
Halt, mir jetzt nicht. Halt,
ach, mir nicht. Mein Vater hatte wir sind halt drei Kinder, eine Schwester und einen Bruder. Und für jedes Kind hat mein Vater eine große Tropfkerze angelegt. Das ist meistens eine große Sektflasche, wo unten ein bisschen Sand reinkommt. Und dann setzt man oben eine Kerze drauf und lässt das so runter tröpfeln.
Okay, ja.
Das war für uns Kinder immer so um die Weihnachtszeit das große Highlight, dass man mit seiner Tropfkerze weiterspielen durfte. Das einzige Mal, wo man dann auch offen mit Feuer spielen durfte und Wachs runterlaufen lassen konnte und solche Geschichten. Und die ist halt über die Jahre immer größer geworden und war dann halt irgendwann doppelt so hoch wie die Sektflasche selbst und dreimal so breit und halt ein Riesenbrecher. Und die hatte mein Vater mir dann auch irgendwann mitgegeben, weil er sie loswerden wollte. Das war so, nachdem ich gesagt hatte, ich will jetzt mal mein Leben aufräumen, ein bisschen ausmisten, hatte er mir das Ding in die Hand gedrückt mit einem großen Grinsen, jetzt bin ich das endlich los. Also nicht, weil die Erinnerung ist halt schön, total für uns beide, aber er wollte an dem Ding nicht mehr hängen und ich eigentlich auch nicht. Wir hatten dann darüber ein Gespräch und habe gesagt, so, ich werde das irgendwie verkaufen, so an irgendeinen Kneipenwirt, der sich das dann irgendwo schön hinstellt. Was dann damals, glaube ich, auch geklappt hat. Das Ding ist dann, also ich habe es nicht weggeschmissen, sondern habe es dann in andere Hände weitergegeben, die das zu schätzen wissen. Und habe das halt so auf der Party erzählt. Und die Freundin von meiner Freundin rastete dann völlig aus und sagte, was für einen emotionslosen Menschen meine Freundin sich denn da geangelt hätte. Und kam da überhaupt nicht drauf klar und verließ dann auch irgendwann die Party und war halt... Ja, weiß ich nicht, was ich da ausgelöst hatte. Ich wusste nicht, was ich da irgendwie Schlimmes getan hatte. Vor allem, weil ich es halt mit meinem Vater durchgesprochen hatte. Wir waren beide einig, dass das Ding kann weg. Ich habe da noch ein Foto davon gemacht, ein schönes, habe ich mir gerade nochmal angeguckt. Und das ist halt auch sowas. Ich brauche halt keine großen, schweren Sachen, mit denen ich irgendwie Erinnerungen verknüpfe. Da reicht mir dann im Zweifel ein Foto von. Ich glaube, das stammt sogar der Gedanke aus Simply for Your Life. Da ist diese große Eichenschrankwand als Beispiel genannt, die man nicht braucht, um sich an seine Oma zu erinnern, sondern es tut vielleicht auch der kleine Goldring oder halt ein Foto von dem großen Schrank, wenn es das gerade ist. Ja, aber klar, man wird dann auch sehr kritisch beäugt und zum Teil auch kritisiert. Wobei ich bis heute nicht weiß, warum.
Ja, also Ich würde da gerne mal kurz was zu sagen, weil ich bin da auch so ein bisschen zweigeteilt, was so Erinnerungsstücke angeht. Ich habe aus meiner Jugend damals habe ich ganz viele Sachen noch unten in einer Kiste liegen. Das sind mehrere Ordner voll mit Briefen, die mittlerweile sich anfangen aufzulösen. Das sind aber auch Kleinigkeiten wie, was weiß ich, vielleicht eine alte Cola-Dose oder irgendwie sowas. Also sowas liegt da auch rum. Und ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Also zum einen kann ich es nachvollziehen, wenn man die Dinge nur fotografiert, und gerade bei großen Sachen ist es mit Sicherheit auch sinnvoll. Aber ich habe für mich gesagt, ich möchte diese Dinge nicht abgeben. Ich möchte sie zumindest irgendwie noch im Zugriff haben, wenn ich da mal dran will oder mal einen sentimentalen Moment habe. Und deshalb habe ich mir erlaubt, eine halbe Kiste, so einen halben Umzugskarton praktisch davon zu behalten. Das ist aber jetzt nichts, was ich unbedingt mit mir rumtragen müsste. Also wenn ich jetzt umziehen würde oder sowas, ist das eine Sache, die würde ich wegpacken oder die würde jetzt auch nicht ausgeräumt werden. Im Zweifelsfall könnte ich es auch, wenn ich Platz benötigen würde, bei meinen Eltern unterbringen können. Aber das sind Sachen, die möchte ich persönlich nicht abgeben. Aber die sind auch alle relativ klein. Also sind, was weiß ich, kleine Stofftiere, Anhänger, wie gesagt, Briefe oder sowas. Und da hänge ich schon sehr dran.
Also ich kann das ziemlich gut nachvollziehen. Ich habe von meinem Großvater habe ich eine Uhr geerbt. Und ja, das war so, diese Uhr, die hat wirklich so einen wahnsinnigen zentralen Wert gehabt, weil er die so 10 Jahre getragen hat und die mir immer so präsent war, weil ich da irgendwie auch, weiß ich nicht, hatte da einen Bezug zu, und es stellt natürlich den Bezug zu den Menschen her. Und die lag bei mir bestimmt 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre erstmal bei meinen Eltern in der Schmuckschatulle, und dann war sie halt bei mir dann in der Wohnung, und irgendwann habe ich halt gedacht, nee, das kann nicht sein, dass die jetzt nur in der Wohnung liegt, habe mir dann ein neues Armband dafür gekauft und trage die jetzt regelmäßig zu Anlässen, und das fand ich auch ganz schön, dass man einfach so nicht diese Schreingeschichte hat, dass du irgendwas wohin stellst und irgendwie so dann dran vorbeigehen musst, sondern dass du es irgendwie praktisch nochmal dann weiter benutzen kannst, egal zu welcher Zeit dann. Also das fand ich irgendwie ganz schön.
Was ich persönlich noch gemacht habe, ich habe mir so eine Magnetwand gekauft, und die hängt bei mir in der Küche, und da packe ich so kleinere Erinnerungsstücke dran. Und die wird natürlich mit der Zeit immer voller, und das ist dann zum Beispiel eine Sache, davon kann ich dann ein Bild machen. Vielleicht das Bild dann auch noch irgendwie das Bild praktisch 1:1 auf eine Pappe oder sowas kleben. Das habe ich jetzt nicht gemacht, mir reicht da ein Foto. Und dann kann ich diese Wand oder beziehungsweise die Erinnerungsstücke, die dann in Papierform meistens sind, die kann ich dann auch eigentlich entsorgen, weil da habe ich dann ein riesengroßes Bild, das ist praktisch so eine Art, ja, wie nennt man es?
Collage oder so?
Collage, genau. Und so hat sich meine Erinnerungskultur, sage ich mal, gewandelt. Also weg von großen Einzelteilen hin zu Kleinigkeiten, die dann eben halt an dieser Wand eine wunderbares Bild und eine schicke Collage abbilden.
Das ist witzig, dass du es gerade sagst, weil genau so eine Collage habe ich auch bei mir in der Wohnung hängen. Habe ich damals gemacht aus den Fotos, die ich noch in Papierform hatte. Also ich hatte auch im Keller so viele Kisten mit Erinnerungsstücken, übrigens auch sehr, sehr viele Briefe, weil ich früher sehr aktiver Brieffreundschreiber war, sage ich mal, so zwischen 14 und 16. Und hatte halt eine ganz riesen Kiste mit Fotos, wo ich jetzt nicht wusste, was mache ich damit. Wegschmeißen wollte ich es auf gar keinen Fall. Einscannen war damals zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig möglich für mich. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich eine riesengroße Collage aus den Fotos. Und die hängt heute noch bei mir an der Wand. Und es ist total schön, weil mit jedem Jahr wird die wertvoller für mich. Mhm. Und ja, das ist einfach eine schöne Art, Sachen dann auch zu wahren, sage ich mal. Das andere, was der Michael gerade sagte mit der Uhr, das fällt mir auch auf, dass je weniger Sachen man hat, die Sachen, die man aufbewahrt hat, enorm wichtiger werden. Und dass man sich um die nochmal anders kümmert oder die nochmal anders behandelt. Und da ist natürlich total schön, dann die Uhr zu schönen Anlässen dann zu tragen. Das ist, glaube ich, die großartigste Art, irgendwie damit umzugehen, beziehungsweise sich die Erinnerung zu erhalten. Das finde ich gut, ja.
Ja, also wir haben jetzt hauptsächlich ja über das Thema Ausmisten geredet. Ja, das haben wir hier im Podcast noch gar nicht irgendwie breitgeschlagen. Wie macht sich denn das einfache Leben für dich noch bemerkbar, beziehungsweise wo sind so Stellschrauben, die du auch noch angezogen hast? Ich meine, wir haben in der ehemaligen Folge mal über das Thema autofreies Leben gesprochen beispielsweise. Ich weiß nicht, wie du das hältst.
Ja, also ich selbst bräuchte kein Auto. Ich würde auch immer jedem empfehlen, wenn man es nicht irgendwie haben muss, sollte man es nicht machen. Ich selbst bin in der glücklichen Situation, dass ich von meiner Haustür bis zu meiner Bürotür eine halbe Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln brauche. Das ist absoluter Luxus. Das ist auch noch so ein Thema, Weg zur Arbeit. Wenn man den gering halten kann irgendwie, dann ist das absoluter Luxus. Deswegen würde ich für mich selbst immer entscheiden, kein Auto zu haben. Jetzt lebe ich aber in einer Beziehung mit einer Frau, die Lehrerin ist, und man hat halt immer so das Vorurteil von Lehrern, dass sie nur in die Schublade greifen müssen, um das nächste Jahr vorzubereiten. Aber diese Schublade ist in Wirklichkeit ein ganzes Regal, und die muss halt relativ viel Material von A nach B fahren und muss auch zur Schule fahren, was mit öffentlichen Verkehrsmitteln halt ein Krampf wäre, weil die sehr außerhalb liegt. Deswegen haben wir ein Auto. Was das Leben auch am Wochenende vereinfacht, wenn man dann mal einen Lebensmitteleinkauf macht, da muss man auch immer unterscheiden, wo ist man. Also wenn ich jetzt irgendwo auf dem Land draußen lebe und brauche eine Dreiviertelstunde bis zum nächsten Aldi und dann mit Getränke kaufen oder große, schwere Tüten, da muss man abwägen, wo man gerade lebt. Ich glaube, aber in der Großstadt, an dem Ballungszentrum, kann man mittlerweile gut, wenn nicht sogar besser, ohne Auto leben.
Also kann ich gut nachvollziehen. Bei mir ist ähnlich. Also einkaufstechnisch bin ich hier ganz gut ausgestattet bei mir. Fahrtweg zur Arbeit sind bei mir 1,5 Stunden. Das ist schon relativ viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dem Auto war es davor 1 Stunde. Aber ich sag mal, man kann sich ja beschäftigen. Ne? Man kann ein Buch lesen, man kann einen Podcast hören oder Musik hören. Oder vielleicht sogar, wenn man ein bisschen Platz hat, auch mal einen Blogbeitrag schreiben. Also ich finde, irgendwie die Zeit kann man bewusster nutzen, wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist, als wenn du selber hinterm Steuer auch sitzt.
Ja, absolut. Ich mache das auch. Also ich nutze die halbe Stunde, die ich auf dem Weg zur Arbeit bin, dann auch klassisch, um Podcast zu hören, Twitter zu lesen und halt aktiv so mein Internetleben dann auch zu gestalten. Manchmal denke ich dann auch so, ach, eine Dreiviertelstunde oder Stunde Fahrt wäre jetzt auch praktisch gewesen. Also genau, richtig. Man kann und sollte sich da die Zeit auch schön gestalten. Das kann man ja heutzutage viel einfacher, als es früher möglich war. Oder vielfältiger jedenfalls. Ein Buch lesen konnte man schon immer, aber ja, die Möglichkeiten sind heute natürlich besser. Aber trotzdem ist das Auto halt manchmal notwendig noch. So. Wobei ich da als großer Technikfreund eher auf die Zukunft setze und hoffe, dass man irgendwann, dass ich das noch erleben darf, dass Autos dann halt alleine fahren und ich einfach nur noch pro Monat einen Mietpreis zahlen muss und das Auto mich dann irgendwo hinfährt und wieder abholt und dann ist gut.
Ja, also ich denke mal, dass das Auto bei den ganzen Mitfahrzentralen und was es alles noch an Konzepten gibt, das ist so wie dieser Schlagbohrer, wenn man mal was richtig Großes irgendwie an die Wand dübeln will, ne, den braucht man, glaube ich, im Schnitt jedes Leben so 20 Minuten. Das heißt also, wenn irgendwie pro Häuserblock oder pro Straße ein so ein Ding da wäre, würde das vollkommen ausreichen. Aber irgendwie gibt es in jeder Familie 4 Leute, die sowas zu Hause rumliegen haben. Das heißt also, irgendwie so leihen oder mitbenutzen ist da, denke ich, echt eine gute Alternative jetzt auch schon.
Ja, es geht ja nicht darum, dass ich einen Bohrer haben möchte, sondern ich möchte ein Loch in der Wand haben. Ne?
Ja, genau.
Genau. Gibt es denn noch andere Bereiche in deinem Leben, die sich verändert haben oder wo das besonders einfach gestaltet?
Ja, beim Thema Finanzen habe ich ganz krass angefangen, mein Geld echt in die eigene Hand zu nehmen und mich nicht mehr auf andere zu verlassen und auch stark zu vereinfachen. Also ich hatte so ein Schlüsselerlebnis als 18- oder 19-Jähriger, wo dann Versicherungskaufmann bei meinen Eltern saß und ja, ich weiß nicht, wie andere so in das Thema Finanzen reinwachsen, aber man guckt ja doch meistens so, was tun die eigenen Eltern und wie legen die ihr Geld so an, was machen die da? Und der Versicherungsmensch damals empfahl dann, doch einfach jedes Jahr eine Lebensversicherung abzuschließen, bis man in die Rente geht und sich dann diese Lebensversicherung nach und nach auszahlen zu lassen. Was so unheimlich logisch klang, als er es so erzählte, war ein guter Verkäufer. Was ich damit zum Glück nicht angefangen habe. Aber ja, ich habe noch so ein paar Altlasten und hier und da viele Verträge und das versuche ich auch maximal zu reduzieren und mein Geld dann halt direkter anzulegen, sage ich mal.
Also das denke ich auch, dass das eine sinnvolle Sache ist, dass man da eben halt schaut, welche Verträge man überhaupt braucht, beziehungsweise welche Produkte man eben halt braucht und was man eben halt nicht braucht. Ich meine, so ein klassisches Beispiel ist der Handyvertrag. Das ist ein relativ kleiner Betrag, den man dann für 24 Monate zahlt. Kriegt meistens noch ein schickes Handy dabei, was nicht viel kostet. Aber im Endeffekt muss man es auch 24 Monate zahlen. Und wenn man dann mal in die Bredouille kommt, dass man das Geld nicht mehr hat aufgrund von Krankheit, Arbeitslosigkeit oder sonst was, da kann man da ganz schnell in den Probleme kommen und man sieht es ja auch nicht kommen meistens. Ne? Also man kann die Zukunft ja nicht so planen und wir sind da alle relativ gutgläubig, was sowas angeht, dass uns ja nichts passieren wird. Mhm. Aber wenn das dann doch passiert, dann kommt man da ganz schnell in die Bredouille, wenn man eben halt nicht aufpasst, was für Sachen man macht. Und gerade so ein Handyvertrag finde ich, mal abgesehen davon, wenn man immer jetzt das neueste Telefon haben möchte, ist es eigentlich auch unnütz, weil man bekommt mittlerweile mit Prepaid-Tarifen relativ günstige Telefongespräche hin, beziehungsweise auch Internet, wenn man es auf dem Telefon wirklich braucht, kriegt man das auch für unter 10 Euro mittlerweile und da lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr, einen Vertrag zu gestalten, beispielsweise.
Mhm. Ja, wobei beim Handy bin ich nochmal, ich habe halt so ein paar Schwerpunkte und Technik ist bei mir halt ein Schwerpunkt und setzt halt jeder woanders so seine Schwerpunkte und beim Handy bin ich halt auch ein iPhone-Fan, sag ich mal, wobei ich da aber auch sagen muss, dass ich habe jetzt das iPhone 4 und das ist mein allererstes iPhone, also ich habe 4 Generationen gewartet, bis es dann endlich mal so weit war, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt auch eins haben. Und verspüre jetzt immer noch nicht den Druck, das neueste Gerät zu haben und bin mal gespannt, wie lange meines es tut, bis ich dann wieder diesen Druck verspüre. Also ich bin halt auch niemand, der sagt, ich brauche mal die neueste Technik, sondern ich habe jetzt gerne dieses Gefühl, dass die Technik, die ich habe, dann langsam mit mir altert und wenn es halt gar nicht mehr geht, dass ich dann diesen wunderschönen Sprung erlebe. So.
Ja, wobei genau da ist dann die Problematik. Das Telefon ist relativ teuer, was du gerade erwähnt hast. Die Frage, die man sich dann natürlich stellt, kauft man sich das direkt oder kauft man sich das über einen Vertrag? Da hängen jetzt viele, viele Fragen hinter, ob man das Geld überhaupt hat. Ich meine, ein Handyvertrag ist ja heutzutage gerade bei diesen Geräten eben halt nichts anderes als eine Finanzierung. Mhm. Und da muss man dann genau abwägen, denke ich, ob man das eingehen möchte oder ob man sich das dann nicht irgendwie vorher zusammenspart oder wie auch immer. Aber ich sehe das ganz genauso wie du, dass man die Geräte dann am besten so lange wie möglich auch nutzt. Ich habe selber mein Telefon damals 3,5 Jahre genutzt, bevor ich es dann endgültig entsorgt habe, weil es einfach nicht mehr vernünftig lief. Und bin dann zu einem Gerät gewechselt, was auch ein Smartphone ist, aber was wesentlich weniger kann, beziehungsweise nicht so ganz so toll und shiny ist, wie eben als so ein Gerät, wie du es gerade sagtest. Und ich bin damit auch zufrieden. Es macht genau das, was es soll. Es ist zwar nicht so schön und vielleicht muss man auch manchmal ein-, zweimal mehr klicken. Aber das rechtfertigt für mich den Preisunterschied nicht mehr.
Was du gerade sagtest, das finde ich total interessant, das ist auf etwas sparen. Das ist auch ein Trick, den ich mir angewöhnt habe. Wenn ich halt das Bedürfnis verspüre, irgendwas Teureres haben zu wollen, dass ich dann sage, okay, dann spare ich jetzt auch dafür und lege halt monatlich was bewusst nur dafür zurück. Und mir ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich dann die Hälfte oder drei Viertel der Sache angespart hatte und dann gar keine Lust mehr auf das Teil hatte. Ich weiß es auch schon gar nicht mehr. Ich habe so oft auf Sachen gespart, die ich dann nach 3-4 Monaten gar nicht mehr haben wollte und dann nur noch das Geld da war, das ich dann halt angespart hatte. Das kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren und diesen Kaufdruck mal so ein bisschen rauszuhören und zu prüfen, will ich das wirklich haben.
Also ich habe so gemacht, dass ich da sogar auf ein Auto gespart habe. Mir ist mein Auto während meiner Ausbildung, beziehungsweise in den letzten Zügen meiner Ausbildung kaputt gegangen, obwohl es mit Garantie gekauft worden ist etc. Das war dann, wie gesagt, nicht mehr zu reparieren. Und ich stand dann ohne Auto da. Und musste dann auch gucken, wie ich irgendwie zur Arbeit komme. So, und dann, wenn man gerade mit der Ausbildung fertig ist und dann Geld verdient, dann ist natürlich die Verlockung auch groß, dann zu sagen, okay, dann kaufe ich mir jetzt ein Auto und finanziere das. Und da habe ich mich bewusst gegen entschieden, weil ich immer diese Finanzierung nicht wollte. Das Ergebnis war dann, dass ich fast anderthalb Jahre jeden Euro, den ich hatte, irgendwie weggelegt hatte, um mir dann ein Auto kaufen zu können. Ne, das sind dann zwar anderthalb Jahre, die man mit der Bahn fahren musste, was dann vielleicht auch nicht immer so prickelnd ist, wenn man eine Strecke hat, die über eine Stunde dauert. Aber das war es mir wert, um nicht eben halt in eine Schuld zu geraten. Ja, das sehen jetzt bestimmt auch einige Leute anders, vor allen Dingen, wenn sie aufs Auto angewiesen sind, was ich aber in dem Fall nicht war. Und deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden.
Genau, also die Aussage ist ja im Grunde auch nur, man sollte überprüfen, was brauche ich wirklich, und wenn man zum Ergebnis kommt, ich brauche wirklich ein Auto, ja, dann soll man es kaufen. Und wenn man zum Ergebnis kommt, ich brauche wirklich ein tolles Handy, dann soll man sich das bitte auch holen. Aber man soll halt aufpassen, wenn man zum Ergebnis kommt, ich brauche das alles. So, dann sollte man vielleicht nochmal überprüfen, brauche ich das wirklich alles? Mhm. Und ja, jeder hat so, glaube ich, seine Schwerpunkte, auch wenn er vereinfacht und minimalistischer lebt. Das heißt ja auch nicht automatisch, wenn man reduziert und minimalistischer lebt, dass man nicht auf Qualität achtet, glaube ich, ganz im Gegenteil. Ich glaube, bei vielen ist es zum Beispiel im Bereich der Ernährung, was jetzt für mich überhaupt kein Thema ist, aber für viele ist das, glaube ich, dann ein Bereich, wo sagen, da achte ich jetzt auf Qualität.
Ja, also ich finde den Punkt ganz gut, den du angesprochen hast, dass es halt so eine total individuelle Sache ist, ne? Du vereinfachst und an irgendeinem Punkt bist du halt dann da, dass du sagst, genau wie du schon gesagt hast, ja, man kann einfach nicht mehr mehr vereinfachen in einem gewissen Gebiet, und dann kann es ja sein, dass sich auch der Fokus verschiebt, dass man dann irgendwann auf dieses Thema Ernährung kommt oder bei dir jetzt diese Qualitätsgeschichte. Ich denke mal, wenn man einmal in diesem Prozess drin ist, dann kristallisiert sich auch wieder mehr raus, wo man tiefer reingehen möchte oder dass man auch ein bisschen mehr zu sich findet und auch einfach neue Sachen durch das ganze Thema entdeckt. So ist es mir zumindest gegangen.
Ja, eben, ist halt ein sehr individuelles Thema und ist auch ein Prozess, der halt immer voranschreitet. Ja, die Welt ändert sich halt auch. Und gerade wenn es um Minimalismus geht im Bereich der Technik, dann bin ich halt bei einem riesengroßen Aldi-PC mit einem Röhrenmonitor vor ein paar Jahren gestartet und bin halt heute bei einem MacBook Air und brauche keine Maus mehr. Wo man auch immer wieder gucken muss, einige Umstellungen sind auch schwierig. Und bei einigen Umstellungen habe ich selbst auch gedacht, das wird nicht klappen. So, ich habe zum Beispiel, das ist ein total banales Beispiel, ich kann nicht auf ein Nummernfeld verzichten, beim Eintippen von Zahlen. So, und habe dann für mich gemerkt, Das geht halt doch. Und das finde ich aber auch eine schöne Herausforderung für den Geist, am Puls der Zeit zu bleiben und zu gucken, wie entwickelt sich die Welt und wo kann ich da auch ein Stück weit mithalten oder mitgehen. Weil Minimalismus sollte meiner Meinung nach auch nicht bedeuten, dass ich irgendwie in der Vergangenheit versuche zu leben oder das zu bewahren, was ich gerade habe, und das, was neu kommt, per se abzulehnen. Aber das ist auch wieder eine sehr individuelle Einstellung. Das ist meine Meinung.
Wir aber auch immer machen, das hast du ja in der ersten Folge wahrscheinlich gehört, dass wir dann immer nachfragen, was man als letztes losgeworden ist. Was war es denn bei dir gewesen?
Wow.
die Hammerfrage.
Ich habe T-Shirts mal wieder aussortiert, weil ich ein paar neue gekauft habe und mich dann zwingen musste, mal wieder so ein paar alte wegzuwerfen, was ich unheimlich schlecht kann. Ich werfe ungern Sachen weg, die dann doch noch irgendwie funktionieren. Wobei mein Umfeld dann schon sagt, das kann man zwar noch anziehen, aber das kann man eigentlich nicht mehr anziehen. Und dann muss ich mich mal so ein bisschen überwinden, das wegzuschmeißen. Da sind bei mir einige T-Shirts weggegangen und demnächst folgen noch Hemden, weil ich neue geholt habe, die jetzt besser passen als die alten. Und dann muss das halt weg, leider.
Ja, schön. Michael?
Ja, also bei mir war es jetzt so, das Letzte, was ich losgeworden bin, ist das iPhone gewesen. Also ich habe so ein iPhone 3GS gehabt und das bin ich aber nicht wirklich losgeworden, sondern ich habe getauscht mit jemand, der damit besser zurechtkommt, und bin jetzt auf so ein Android-Telefon gekommen, und ist ganz spannend jetzt so dieser Prozess gewesen. Also alles nochmal neu einzurichten und nochmal zu gucken, brauche ich das überhaupt, was brauche ich da, oder wie funktioniert das überhaupt in so einem anderen Ökosystem? Aber ja.
Soll ich mich jetzt einfach mal drum rumschummeln?
Nee, ich glaube, du musst nicht drum rum.
Was war denn? Ja, gut. Nein, also ich habe als letztes meinen Taschenkalender für 2012 ins Altpapier geschmissen. Ich hatte mal durchgeguckt, ob ich da irgendwas von brauche oder ob mich da irgendwas noch interessiert, und ich habe festgestellt, eigentlich nicht, und ich wüsste nicht, warum ich es aufbewahren sollte, und deswegen habe ich es dann in den Altpapier geschmissen, dass es weg ist.
Ja, und ich glaube, in der nächsten Folge können wir mal über das Ausmisten reden.
Unser Running Gag. Natürlich, wir reden nächstes Mal über das Ausmisten. Ja, gut. Marc, dann zum Schluss würde ich dir das Wort nochmal geben.
Ja, also ich danke den Hörern und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Sag Dankeschön, dass ich bei euch dabei sein durfte heute. Gerne wieder. Ja, wer mich online finden möchte, kann das unter anderem bei Tumblr tun, über meinen Blog ganz-einfach-leben.tumblr.com. Gibt es vielleicht auch einen Link in den Shownotes, weiß ich nicht. Ja, ansonsten findet man mich bei Twitter unter markritter82. Ja, soweit von mir. Ich hoffe, den Hörern hat es gefallen und es war was dabei, was man gebrauchen konnte.
Ja, dann sage ich Dankeschön, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und wir dir ein paar Fragen stellen durften und fand es auch ein sehr interessantes Gespräch und ja, noch Dankeschön.
Ja, von meiner Seite auch. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich interessant, so noch mehr über den Menschen dahinter zu erfahren. Ich meine, natürlich haben wir viel gehört deiner Podcasts vorher, aber ja, es ist immer noch mal was anderes, wenn man so dann direkt miteinander spricht. Ja, vielen Dank und ja, tschüss.
Auf Wiedersehen. Tschüss.